Hallo, Servus und wie immer ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu A Bavarian Stranded in Ireland, Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Das Warten hat ein Ende, es gibt endlich wieder eine neue Episode und ich freue mich sehr, dass ihr mich auf der Reise durch das Land von schwarzem Bier und grünen Wiesen begleitet. Nochmals ganz herzlichen Dank fürs Einschalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem persönlichen Irlandausflug in den nächsten Minuten. Und damit wären wir angekommen bei Episode 41 und heute soll es um ein kulinarisches Thema gehen. Eins, das mir auch schon öfter angetragen wurde, nachdem ich ja schon Episoden zu Getränken gemacht habe, geht es heute einmal ums Thema Essen in Irland. Und da möchte ich ohne Schnörkel gerade direkt einsteigen und mit der Frage einfach ins Thema starten, welche Zutaten bzw. welche Umstände prägen denn die traditionelle Küche in Irland? Ja, die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, dass Irland bis zum Beginn der 90er, also bis zum Anfang der Celtic Tiger Jahre, ein Land war, das traditionell überwiegend von der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und alles, was dazugehört hat, gelebt hat, wenn man mal jetzt von der Industrialisierung im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts absieht. Und eine Konsequenz daraus war, dass bestimmte Produkte ganz einfach auch in Verbindung mit dem Klima mehr zur Verfügung standen als andere und die Küche war von vornherein wirklich darauf ausgerichtet, die Bevölkerung einfach satt zu bekommen. Und auch das war in einem großen Teil der irischen Geschichte ganz gewaltige Herausforderung. Ich spreche da nicht nur auf die Kartoffelfäule an, die wir vielleicht in einem anderen Thema nochmal genauer erörtern, sondern halt auch einfach genau den Punkt, dass ein relativ großer Anteil der irischen Bevölkerung lange Jahre und Jahrhunderte einfach in Armut gelebt hat. Der Fokus, der sich darauf aufs Kochen und Essen ergeben hat, habe ich gerade schon ein bisschen geschildert. Aber was bedeutet das denn? Was hat es denn dann gegeben? Ja, wie gesagt, durch die Wirtschaftszweige, die vorher geherrscht haben, war es am Ende des Tages so, dass Gemüse, die auf den irischen Böden gut gedient sind, ein gewaltiger Anteil der Ernährung ausgemacht hat, gemeinsam mit dem Getreide. Und auf Gemüseseite sprechen wir da zu einem großen Teil von Wurzelgemüsen, aber eben auch von ja, Kartoffeln, Karotten und Ähnlichem. Daneben etwas, für das Irland auch noch heute sehr bekannt ist, und das sind die Milchprodukte. Also die Milch an und für sich, Käse, die Butter, nebenbei entsteht dann auch die Buttermilch. Und gerade für die einfachere Bevölkerung auch in vergangenen Tagen nicht immer unbedingt so regelmäßig, aber auch Fleisch vom Rind, vom Schwein, vom Schaf und natürlich der Küstenfisch. Nicht vergessen, Irland ist ja eine Insel, das heißt, außenrum gibt es überall Küstenlinien und damit verbunden viele Orten auch Fischerei, sei es jetzt der Seelachs aus Donegal, seien es aber ansonsten auch letztendlich die edleren Produkte, Schellfisch und die Austern, die man zum Beispiel in der Carlingford Bay findet. Aber wie gesagt, das jetzt auch weniger Alltagsernährung und das auch heute, aber definitiv etwas, was in irgendeiner Form auf dem typisch irischen Speiseplan auftaucht. Nachdem wir jetzt schon einen ganz guten Überblick haben, was denn so hineinkommt, möchte ich das Ganze vielleicht auch etwas verbreitern und auseinanderklamüsern und euch ein paar Gerichte und sonst Essenssachen vorstellen, die man so ganz traditionell mit Irland verbindet. Und keine Angst, ich habe euch zu den einzelnen Speisen jeweils auch ein Rezept mit in die Shownotes gehängt. Ich fange dann auch direkt mit dem Nonplusultra-Klassiker, das was wahrscheinlich die meisten am ehesten mit irischen Gerichten verbinden, an. Und da handelt es sich richtig geraten um das Irish Stew. Es ist letztendlich ein lang gekochter Eintopf, der ursprünglich meist Hammel, heute meist Rindfleisch enthält, genauso wie Wurzelgemüse, also letztendlich Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Sellerie und eine kräftige Brühe, in der das Ganze gekocht wird. Heute wird das Ganze oft in dunklem Bier auch noch ein bisschen gewässert, hätte ich jetzt fast gesagt, mit dunklem Bier verfeinert und in der Form oft dann als Beef and Guinness Stew angeboten. Das Ganze gerne mit braunem Brot und Butter. Wie vorhin schon angedeutet, findet ihr anhängig ein Rezept dazu. Genauso ist es dann bei den folgenden Gerichten auch. Und da möchten wir uns gleich das nächste anschauen. Ist wahrscheinlich auch schon sehr, sehr vielen in der einen oder anderen Variante begegnet. Shepherd's bzw. Cottage Pie, also im Endeffekt ja Hirtenauflauf, ist ein Auflauf bestehend aus einer Hackfleischsoße, traditionell in Lamm, alternativ wird auch oft Rind verwendet. Das Ganze ebenfalls mit Karotten und Zwiebeln vorher angedünstet in einer dunklen Soße, quasi als eine Art Ragout. Und dann entsprechend mit Kartoffelpüree überbacken. Damit hat man ja quasi schon in sich auch mit mehr oder weniger eine Beilage. Schmeckt wunderbar. Ein bisschen gedünstetes grünes Gemüse oder den Salat dazu und man ist glücklich. Wir gehen zurück zu den Eintopfgerichten. Ja, Eintöpfe sind deswegen beliebt, nur um mal einen ganz kurzen Exkurs nochmal einzuschieben und das Ganze auch historisch, weil es ja wirklich Gerichte sind, die zum einen oft wirklich der Resteverwertung dienten, teils vom Schlachttag oder ähnliches, wenn eben Fleisch enthalten ist, zum anderen, die sich auch relativ gut 2 oder 3 Tage aufheben und ohne weiteren Aufwand wieder erwärmen lassen und die auch ohne viel Aufwand in größeren Mengen für eine große Familie herzustellen sind. Ich denke, das sind so neben den ökonomischen Verhältnissen und dem, dass halt wirklich viele Zutaten von vornherein da waren, die sich dafür anboten, die Gründe, warum gerade auch Aufläufe bzw. Eintöpfe, wir sprechen ja von Eintöpfen, so beliebt sind und vor allem auch waren. Zurück zum Gericht, von dem wir eigentlich sprechen. Es handelt sich um den Coddle, oft auch als Dublin Coddle bezeichnet, weil es ein Gericht ist, das ganz besonders eben mit der Stadt Dublin auch verbunden wird. Ein Eintopf, der viel mit dem ganz klassischen Stew gemeinsam hat, dadurch, dass er eben mit Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten angesetzt wird. Als Einlage dienen hier jedoch geschnittene irische Bratwürste, die in aller Regel vorneweg von ihren Häuten befreit werden und oft auch eben kleine Reste oder Scheiben von Speck. Das Ganze wird meist zuvor angeschmort, bevor dann der Sud angesetzt wird und ähnlich wie ein Stew dargereicht. Sieht oft nach längerer Kochzeit gar nicht so appetitlich aus, schmeckt aber wirklich vorzüglich. Hatte ich auch schon die Chance, das an mehreren Orten zu probieren und sei definitiv empfohlen. Also für mich wirklich so ein kleiner Hidden Champ. Ich habe ja auch die Fischerei vorhin schon erwähnt. Dazu passt die nächste Köstlichkeit, die wir mit auf der Liste haben. Es geht um den Seafood Chowder. Wieder ein Suppengericht. Wird auch wieder ähnlich wie die bereits angesprochenen Stews angesetzt. In der Regel eben kommen da die omnipräsenten Kartoffeln gemeinsam mit Karotten und Zwiebeln zum Ansatz. Zum Einsatz, oft auch eben mit ausgelassenem Speck in Verbindung. Es ist aber, wie es der Name schon sagt, letztendlich eine Meeresfrüchte- bzw. Fischsuppe. Und so wird das Ganze dann mit einer klaren Brühe, oft eben einer direkten Fischbrühe, aufgegossen und sämig gekocht. Was jetzt den Fisch angeht, der zum Einsatz kommt, da kommt tatsächlich alles in Frage, was die irische See so hergibt. Also das heißt, was jetzt Fisch als solches angeht, gerne Lachs und oder Kabeljau. Und auch sonstige Meeresfrüchte, Klassiker wären da Krabben oder Garnelen und die Miesmuscheln. Also wer es mit Meeresgetier hat, kommt da mit einem tollen, herzhaften Gericht definitiv auf seine Kosten. Ich habe auch vor einiger Zeit, ist wenige Wochen her, bei meinem letzten Heimaturlaub mit Freunden gemeinsam in einem österreichischen Gasthaus, das direkt über die Grenze von meiner Heimatstadt, gegessen. Und eine Freundin aß dort eine irische Kartoffelsuppe mit Muscheln, was eben am Ende des Tages nichts anderes war als ein Seafood-Chowder. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Minuten ungefähr 10-mal das Wort Kartoffeln benutzt. Die spielen auch bei unserem nächsten Gericht ganz stereotypisch eine große Rolle. Und zwar ist es etwas mit einem recht lustigen Namen, wie ich finde. Es geht um Boxtee. Boxtees sind Kartoffelpfannkuchen, die herzhaft genossen werden und grundsätzlich rohe, geriebene Kartoffeln enthalten und in 2 unterschiedlichen Varianten zubereitet werden. Das eine ist ofengebacken als eine Art Kartoffelbrot. Sie werden aber auch in der Pfanne gebacken bzw. gebraten und ähneln dann in der Form den Reibekuchen, wie wir sie kennen, beziehungsweise in Bayern auch Reibadatsche genannt, zu einem gewissen Grad. Kann man mit allen möglichen essen, funktioniert wirklich in vielen verschiedenen Varianten. Also ich habe es schon mit Bratensoße und unterschiedlichen Gemüsen erlebt, aber auch zu Fleischgerichten und Ähnlichem. Also da sind wirklich der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt tatsächlich auch auf experimenteller Seite süße Varianten, aber ganz grundsätzlich ist es ein Haupt- und damit ein herzhaftes Gericht. Und herzhaft geht's weiter, geht es doch um das sogenannte Irish Breakfast, mit dem der Morgen und das Glück komplett sind. Es ähnelt dem englischen Frühstück, zu dem wahrscheinlich die allermeisten Bild im Kopf haben dürften. Und ja, genau wie beim englischen Frühstück gibt es keine festgeschriebenen Regeln, was denn darin enthalten sein muss oder sollte. Es gibt da demzufolge auch eine Reihe an regionalen Varianten und sonstigen Unterschieden, wie es denn angeboten wird. Was aber in aller Regel drin enthalten sind, ist gebratene Wurst und Eier, in der Regel Spiegeleier, gebratener Speck, gegrillte bzw. gebratene Tomate und oder Pilze, meist dann Champignons. Und was dann auch nochmal so ein ganz klassisches Ding ist, gerade wenn man sich Richtung Munster in die Region Cork bewegt, Black und White Pudding. Also unter Black Pudding könnt ihr euch nichts anderes vorstellen als eine Form der Blutwurst. White Pudding ist in ähnlicher Zubereitungsart und Weise eine weiße Grützwurst. Dort ist, wie die Farbe und der Name sagen, kein Blut enthalten, sondern nur dementsprechend Schweinespeck in aller Regel. Was auch untrennbar zu einem Irish Breakfast gehört, sind in irgendeiner Form Brot oder Toast mit Butter. Es wird in der Gastronomie auch in allen Größen und Varianten angeboten. So spricht man dann oft von einem Full Irish oder einem Small Irish. Manchmal ist man auch so kreativ, dass man von einem Half Irish Breakfast spricht. Es werden auch oft geografische Bezeichnungen mit aufgenommen. Nördlich der Grenze spricht man an den meisten Orten dann von einem Ulster Fry, angelehnt an die Grafschaft Ulster. Und weiter geht's zu einem weiteren ganz stereotypischen Klassiker, Bacon and Cabbage. Ist, wie es der Name sagt, letztendlich gekochter Speck mit Weißkohl. Wird oft in der Kombination mit gekochten oder in der Pfanne gerösteten Kartoffeln und oder diversen Soßen, wie zum Beispiel ganz klassisch der Petersiliensoße, angeboten. Was vielleicht ganz erwähnenswert ist für den, der es nicht kennt, der Kohl wird dabei zum Ende der Kochzeit des Specks mit in Topf mit dem Speck mitgekocht. Gewürzt wird das Ganze dann erst beim Anrichten bzw. durch die Soßen, die man hinzufügt. Und was zu dem Gericht vielleicht noch ganz interessant ist, oft wird ja als Alternative hier auch Corned Beef and Cabbage gesehen. Das ist allerdings mehr die Variante, die eine adaptierte ist und so häufig von irischstämmigen Amerikanern bzw. den nach Amerika ausgewanderten Iren dargereicht wird und in der Vergangenheit wurde. Hat, wie sich die Legende sagt, auch etwas mit dem Jewish-Einfluss gerade in den New England-Staaten zu tun, wo dann das Thema Schweinefleisch oft ein bisschen problematisch behandelt wurde. Aber da gibt es unterschiedlichste Erzählungen dazu und wahrscheinlich nichts, was sich irgendwie historisch ganz eindeutig belegen lässt. Die ganzen herzhaften Geschichten möchte ich zwischendurch mit etwas eher Süßem auflockern und deswegen einfach mal ein bisschen was zu Barmbrack erzählen. Barmbrack ist vom Wort her vielleicht etwas seltsam anmutend, liegt daran, dass der Name sich vom irischen Ausdruck für gesprenkelter Brotlaib ableitet und das beschreibt das Ganze auch relativ gut. Barmbrack ist nichts anderes als ein lockeres und leicht süßes Früchtebrot, meist eben aus einem Hefeteig und enthält Rosinen, so wie, je nach Rezept natürlich, aber zum Beispiel auch Kirschen oder manchmal Datteln und nicht selten diverse Nüsse wie jetzt Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, was einem so in die Finger kommt und was so in der Familien- und in der regionalen Tradition liegt. Angeboten wird Barmbrack ganz traditionell zu Halloween. So Nüsse und Trockenfrüchte sind ja ohnehin so ein bisschen herbstliches bis winterliches Thema, aber damit genau im Trend. So, wenn es gruselig draußen wird, dann gibt es zur Erhellung der Stimme was Süßes in Form von Barmbrack. Frisch aus dem Ofen und so durfte ich es auch bereits verkosten. Wirklich eine absolute Schau. Gerade wenn draußen Schlechtwetterfronten aufziehen, wirklich eine Köstlichkeit. Probiert ruhig das Rezept, das ich euch auch hier angehangen habe, einmal aus und berichtet mir gern, wie ihr das Ganze einschätzt. Es geht abermals mit einem lustigen Namen weiter und hier unterhalten wir uns von Col Cannon. Es ist ein Gericht, früher wurde es wirklich als Hauptgericht angeboten, meistens jedoch eher eine Beilage, basierend auf Kartoffelpüree. Genau, es ist denkbar einfach, hierzu wird angeschwitzte Frühlingszwiebeln und Grün- oder Weißkohl letztendlich mit dem Kartoffelpüree und nochmal einem Schlag Butter vermengt und dann aus der Schüssel angeboten. Habe ich selber schon in einer leicht abgewandelten Version gemacht und lässt sich zum Beispiel ganz gut an als eine leicht abgegradete Version als Teil von Bangers und Mash. Was Bangers und Mash sind, wer es nicht weiß, bitte gerne googeln. Ihr könnt es mir ja dann, je nachdem, was ihr vermutet, auch vorneweg mitteilen. Schauen wir mal, auf was für Lösungen wir da so kommen. Und um die 10 voll zu machen, soll es jetzt um ein absolutes Grundnahrungsmittel gehen. Nein, nicht Bier. Darüber haben wir uns ja in einer Episode im letzten Jahr schon mal unterhalten. Heute geht es um das feste Gegenstück, nämlich Brot und da gerade das Thema Irish Soda Bread. Ja, in der Form oder mit dem Namen haben sich Brote, die aus Backsoda oder mit Backsoda hergestellt wurden, nicht nur in Irland, aber eben auch in der neuen Welt ab etwa 1830 durchaus einen Namen gemacht. Es handelt sich dabei um wirklich relativ simple Brote. Was kommt dort hinein? Neben dem Mehl des bevorzugten Getreides, entsprechend Backsoda bzw. Backpulver, ein Säureagent, Weinsäure beispielsweise und Salz und oder Buttermilch. Das Resultat wäre in dem Fall ein Irish Buttermilk Soda Bread. Zudem auch hier ein Rezept anhängt. Schmeckt ganz vorzüglich, einfach angewärmt und mit schmelzender Butter drauf oder auch zu einem guten Stew oder aber zu einem rustikalen Sandwich. Nachdem wir jetzt ja schon so ausführlich von unterschiedlichen Gerichten und vom Kochen gesprochen haben, liegt es natürlich nahe, wie ist es denn mit dem Draußenessen? Wie schaut es denn mit der irischen Gastronomie so aus? Ja, auch da vielleicht als ganz kleiner historischer Exkurs. Ursprünglich war das Ganze relativ pragmatisch und bedarfsgerecht mit einem ganz klaren Fokus so auf Hausmannskost und Barfood, wie man es so kennt, auch aus anderen Teilen der Welt. Mit dem Celtic Tiger jedoch dann in den 1990er Jahren ging es dann doch in eine etwas andere Richtung. Die Leute hatten wesentlich mehr Zeit und Geld zu reisen. Genauso wurde Irland als Markt entdeckt. Es haben sich ausländische Gastronomen niedergelassen und ihre Küche aus den jeweiligen Heimatländern feilgeboten, sodass da wirklich ein Interesse und wortwörtlich ein Appetit dafür geweckt werden konnte. Dieses neu hinzugewonnene Know-how führte zwangsläufig dazu, dass eine stetige Verfeinerung der Kochtechniken eingesetzt hat, genauso mit viel, viel mehr Kreativität auch und Diversifizierung, was Rezepte angeht. Das Thema Kochen und Angebot an Gäste angegangen wurde, heißt, da wurde ganz buchstäblich über den Tellerrand der traditionellen Küche einfach mal hinausgesehen. Und das Ergebnis hat sich bezahlt gemacht. Es führte so weit, dass heute auf der gesamten irischen Insel in etwa 27 Sterne-Restaurants zu Hause sind und die irische Küche nicht nur deswegen einen starken und auch einen wachsenden Ruf hat auf der ganzen Welt. Die Zutatenqualität tut da natürlich ihr Übriges. Was so die Produkte des Landes angeht, wird auch daraus wirklich Kapital geschlagen im Rahmen hochwertiger Gastronomie. Und so finden sich im Lande eine Reihe wirklich hochwertiger Steakhouses. Eines, das dem Metzger FX Buckley gehört und sich in Dublin befindet, wurde vor nicht allzu langer Zeit als eines der besten Steakhouses der Welt ausgezeichnet. Und so findet ihr zum Beispiel in Carlingford oder in Ballyvaughan auf der anderen Seite der Insel am Atlantik auch weithin bekannte Fischlokale, in denen ihr die Fänge entsprechend verkosten könnt. Also das Angebot ist nicht nur sehr, sehr reichhaltig und in allen Teilen des Landes, in allen Counties, in allen Städten, in allen Dörfern zu finden, sondern auch wirklich für den feinen Gaumen ist definitiv was geboten. Jetzt haben wir uns sehr lang und breit ja über die irische Küche unterhalten, was ja gerade in einer globalisierten Welt, in der wir nun mal leben, ganz zwangsläufig der Fall ist, sind Einflüsse aus anderen Küchen. Und zum Abschluss möchte ich mir mit euch nochmal anschauen, wie schaut es denn damit aus? Ich habe ja gerade schon angeteasert, es ist letztendlich so, dass spätestens seit Beginn des Celtic Tigers das Ganze wirklich ein großes Thema war und viele Einflüsse aus aller Herren Länder damit in die irische Küche und in die irische Gastrowelt eingeströmt sind. Und um es ganz kurz und knapp zusammenzufassen, besonders beliebt sind dabei italienische, chinesische und indische Küche, aber halt genauso so die ganz klassischen Fast- und Streetfood-Optionen wie Burger oder Döner-Kebab. Wenn man da vielleicht bei den beiden Punkten einmal einhakt, sind es beim Thema Burger zum einen natürlich die gängigen internationalen Ketten, wie zum Beispiel die mit dem goldenen M. Ihr wisst alle, wovon ich spreche. Aber es haben sich da auch wirklich einheimische Ketten über die Jahre und Jahrzehnte herauskristallisiert. Dank eines findigen Geschäftsmanns aus dem County Galway gibt es zum Beispiel eine Kette, die den schönen Namen Supermax trägt und die ihr im ganzen Land findet. Man kennt sie vielleicht auch deswegen, weil sie sich vor nicht allzu langer Zeit einen fast kinoreifen Rechtsstreit mit dem goldenen M geliefert hat. aber es gibt auch kleinere regionale Ketten und viele auf Qualität bedachte Independent-Läden, die wirklich oft ebenso die eigene Handschrift, eben das Qualitäts- und Regionalitätsmerkmal dabei ganz bewusst weit vorne anstellen. Und für jemanden, der mit dem Thema Burger grundsätzlich was anfangen kann, gibt es da mit Sicherheit sehr, sehr tolle Dinge zu entdecken. So viel kann ich schon mal aus eigener Erfahrung sagen auch. Beim Thema Kebab, das ist vielleicht gerade für den Deutschsprachigen, die wir ja alle sind, nochmal ein ganz interessanter ergänzender Punkt. Wir haben ja dabei das ja türkische Produkt im Kopf und so diesen türkischen Dönergeschmack vor Augen. Was aber interessanterweise beim Thema Kebab und auch Doner Kebab, wie er hier ja genannt wird, in Irland ein Thema ist, dass man nicht aus den Augen verlieren darf, wenn man sowas denn probiert. In den meisten Fällen geht es da wirklich eher in Richtung des mittelöstlichen Geschmacks. Also ich sag mal, da sind wirklich so die persischen Einflüsse stärker als die türkischen. Stellt euch daher also im Zweifelsfall auf ein etwas anderes Geschmackserlebnis ein in den meisten Fällen. Es gibt auch da natürlich ganz große Qualitätsunterschiede, aber mit Sicherheit auch den ein oder anderen Laden, der durchaus getrost empfohlen werden kann. Auch dieses Thema hat die irische Gastrowelt bereits im Jahr 1982 für sich entdeckt und auch dort hat sich jemand seiner Vision hingegeben und mit Abracababra oder Abracababra eine Dönerladenkette mit sehr speziellem Namen ins Leben gerufen, die heute noch besteht und eigentlich in allen größeren Städten mit mindestens einer Filiale zu finden ist. Um bei der Spitzfindigkeit und Kreativität zu bleiben, ist es natürlich so, wir sprechen von Einflüssen. Damit bleibt es nicht aus, dass diese über den Jahren zu interessanten Adaptionen und Crossovers zwischen Küchen geführt haben. Und so ist es dazu gekommen, dass es da zu einem sehr interessanten Merch gekommen ist zwischen irischer und chinesischer Kulinarik beziehungsweise allgemein fernöstlicher Kulinarik. Ein findiger Takeaway-Betreiber aus dem Süden der Hauptstadt Dublin hat angeblich im Jahr 2010 eine Kreation auf den Markt gebracht, die heute eigentlich in fast allen chinesischen Streetfood- und Takeaway-Läden so angeboten wird, aber halt auch wirklich fast ausschließlich in der Republik Irland anzutreffen ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich spreche da von dem sogenannten Spice Bag. Es ist letztendlich eine Kombination aus Pommes und paniertem Hähnchen, die gemeinsam mit geschnittenen Chilis und Zwiebeln sowie fernöstlichen Gewürzen gemeinsam in der Tüte zu mitnehmen oder ansonsten im Teller, wenn man vor Ort ist, angeboten wird. Ist inzwischen zu einem absoluten Renner geworden, gerade auch kleiner Snack zum Ende einer durchzechten Nacht wird sowas auch tatsächlich ganz gerne angenommen. Klingt vielleicht für den einen oder anderen nach einer sehr seltsamen Kombination und ich sag mal, vom Gesundheitsaspekt her darf man da natürlich nicht so genau hinschauen, ist aber was man sich ab und zu wirklich gönnen kann, habe ich auch schon den einen oder anderen testen dürfen. Ja, damit wären wir auch durch. Ich hoffe, es ist nicht nur das Spiceback in Erinnerung geblieben, und euch läuft jetzt so richtig das Wasser im Munde zusammen. Wenn ja, probiert gerne mal eines der Rezepte, die ihr in den Shownotes findet, aus. Lasst mir auch gerne Feedback dazu da, wenn es ist. Ansonsten bin ich nämlich von meiner Seite auch durch und wünsche euch frohes Kochen. Und wir hören uns die nächsten Tage und Wochen, um den Reim abzurunden. Auf alle Fälle wieder. Ein weiteres Thema habe ich bereits im Köcher. Und ihr wisst ja, wie es läuft, auch mit Vorschlägen bitte nicht hinter dem Berg halten. Und damit wären wir nun wirklich wieder am Ende. Die Zeit ist wie immer verflogen wie nichts. Es macht mir auch wirklich immer wahnsinnig viel Spaß, euch mit auf eine kleine Reise rund um die grüne Insel zu nehmen. Wenn es euch genauso geht und euch der Podcast gefällt, würde ich euch ganz herzlich bitten, dass ihr ihm auf den sozialen Medien folgt, Facebook, Instagram und so weiter. Genauso lasst mir bitte auch ein Abo da auf den Streaming-Plattformen, über die ihr den Podcast hört, sei es Apple Music, Spotify oder irgendeine andere Plattform. Genauso, wenn ihr Freunde, Familienmitglieder, Arbeitskollegen oder sonstige Bekannte habt, die sich für das Leben in Irland interessieren oder für die der Podcast sonst etwas sein könnte, gebt ihnen gerne Bescheid und teilt die Freude mit ihnen. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns demnächst wiederhören. Falls in der Zwischenzeit irgendwelche Fragen bestehen, Anmerkungen, Kritik, sei es positiv, negativ, seien es irgendwelche Anregungen, Vorschläge zum Mitmachen oder sonstiges, falls ihr auch einfach nur quatschen wollt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht, Facebook, Instagram, Kontaktformular über die Website. Ich antworte euch immer grundsätzlich so schnell ich kann und umso mehr freut es mich, wenn ich bei Fragen weiterhelfen kann. Insofern bleibt mir nur noch, euch auch heute wieder fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns demnächst wieder. Ciao, Servus und bis dahin sagt euer Max.